Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 20. Folge von Das Abenteuer Coaching von und mit Sebastian Stockebrand. Zur 20. Folge habe ich Ihnen mal einen echten Leckerbissen aufbereitet. Sie hören nämlich gleich ein Gespräch mit Reinhold Stritzelberger von Das Abenteuer Selbstmanagement, einem Coaching-Profi, mit dem ich mich über das Thema Coaching und unsere Erfahrungen dazu ausgetauscht habe. Coach as Coach Ken? Vielleicht kennen Sie die Formulierung Catch as Catch Ken. Das ist so ein Wrestling-Stil, bei dem alles erlaubt ist. Was im Coaching erlaubt ist und noch viel mehr, das hören Sie jetzt. Viel Vergnügen! Liebe Hörerinnen und Hörer, heute sitze ich hier auf einer Bank im Wald mit Reinhold Stritzelberger von Das Abenteuer Selbstmanagement. Und ich möchte die Chance nutzen, heute mit Reinhold über das Thema Coaching zu sprechen, denn was vielleicht einige von Ihnen noch gar nicht wissen, Reinhold ist ja auch schon seit Jahrzehnten fast als Coach unterwegs, ist wirklich ein sehr, sehr, sehr erfahrener Coach, der auch viel mit Geschäftsführern, Vorständen und sonstigen Klienten arbeitet. Was viele vielleicht auch nicht wissen, es ist nicht nur so, dass er Coach ist, sondern er hat auch Coaches ausgebildet, noch und nöcher. Unter anderem auch mich, worüber ich sehr glücklich bin an der Stelle. Und deswegen denke ich, können wir fast keinen erfahreneren Menschen finden, der uns zum Thema Coaching mal Rede und Antwort stehen kann. Erstmal hallo, Reinhold, freue mich, dass du da bist.
Ja, schön, danke.
Reinhold, ich fange mal an, ein paar Fragen zum Coaching zu stellen. Und die erste Frage, da geht es mal darum, du hast ja lange Jahre auch ausgebildet, Coaches. Was war denn innerhalb der Coaching-Ausbildung so dein größtes Aha-Erlebnis?
Mein größtes Aha-Erlebnis, ich nehme das mal ein bisschen weg, dann würde man sagen, so in den ganzen Jahren gab es nur ein einziges. Ja. Für mich gab es ein paar, und zwar gab es ein paar von den Aha-Erlebnissen, dass ich Teilnehmer hatte, also Leute, die oft noch mitten im Berufsleben waren oder im Moment sogar ohne Beruf waren, die diese Ausbildung gemacht haben, die nicht wussten, wohin sie wollen und die es dann für sich auf die Reihe gekriegt haben, eine andere Richtung einzuschlagen. Manche wurden Coach in einer Sparte beispielsweise und sind heute sehr erfolgreich und glücklich. Das sind für mich, und mit den Leuten bin ich meistens immer noch in Kontakt, und das sind für mich richtig berührende, tolle, vielleicht nicht Aha-Erlebnisse, aber große Erlebnisse.
Die sich dann auch noch über Jahre.
Ja, beispielsweise wie mit dir. Einer sitzt ja vor mir hier. Ja, ist wunderschön, deinen Weg anzuschauen. Ja,
wunderbar. Das war jetzt mal eine Frage sozusagen zu deinen Coaching-Ausbildungen. Jetzt wird natürlich die Hörer auch interessieren, du coachst ja selber auch schon. Und das auf einem sehr hohen Niveau und auch mit sehr hohen Tieren. Und da würde mich mal interessieren, was war denn für dich so eines der beeindruckendsten oder auch mehrere Erlebnisse, die du in einer Coaching-Session erlebt hast, in der Arbeit mit einem Klienten?
Puh, ja, da gibt's viele. Ich nehme mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich hatte einen Geschäftsführer von einer Firma, der im Rollstuhl sitzt und der einen ganz toughen Eindruck macht. Also man kennt den auch so ein bisschen aus Veröffentlichungen, und wenn man den so kennenlernt, dann denkt man, boah, der Junge, der Mann, der weiß, wohin es geht, der weiß, was angesagt ist. Und ich habe mich am Anfang auch so ein bisschen gefragt, was will der mit mir, wo ist das Ziel? Und wir kamen dann ziemlich schnell an den Punkt, wo wir gemerkt haben, dass er auch aufgrund seiner Behinderung, dass er für sich gedacht hat, er muss immer noch mehr bringen. Er muss vielleicht nicht mal den anderen, aber sich sehr beweisen, dass er mindestens die Leistung bringen kann wie einer, der nicht behindert ist. Und wie der Mann es geschafft hat dann, und ich sage jetzt auch nicht eins zu eins, das war das Coaching, der macht ja noch mehrere Maßnahmen und Begleitungen dazu, da ändern sich ja oft ganz viele Sachen, aber wie der das dann geschafft hat, innerhalb von anderthalb Jahren zu einem richtig gelassenen, großzügigen, gerechten Menschen zu werden, der auch mal fünf lässt er nicht gerade sein, aber das geht noch nicht, muss ja auch nicht sein in seiner Position, aber der doch mitgekriegt hat, dass A, nicht alle seinen Anspruch haben und dass perfekt nicht unbedingt das Richtige ist. Also das war für mich eine ein ganz großes Erlebnis, ja, im Coaching selbst.
Sodass ich dann über einen längeren Zeitraum, anderthalb Jahren, hast du stückweise das begleiten können und sehen können, wie sich richtig was tut.
Genau, das war am Anfang ein bisschen intensiver. So, wir hatten alle 3-4 Wochen Kontakt, später alle 6-8 Wochen. Und auch heute, wir sehen uns noch und so einmal im halben, dreiviertel Jahr sehen wir uns noch. Also das ist eine gute Entwicklung. Mhm. Ja.
Toll. Mhm. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass sich ja Klienten, Coaches verändern. Das soll ja auch hoffentlich so sein, wenn man ein Coaching macht. Denn das ist ja immer das Ziel, eine Verhaltensänderung oder eine Änderung auf ein Ziel hin zu erreichen. Aber der Coach verändert sich ja auch im Laufe der Zeit. Und wenn ich so an meine Anfangstage denke, da will ich jetzt gar nicht so viel darüber berichten. Aber was mich mal interessieren würde, ist, wenn du deine Art zu coachen und deine Geisteshaltung am Anfang deiner Karriere dir anschaust und mal schaust, wie du es heute machst. Was hat sich denn da geändert im Laufe der Zeit?
Möglicherweise wäre es auch eine spannende Frage, fällt mir gerade ein, was ist denn gleich geblieben? Ging mir jetzt so gleich durch den Kopf. Was hat sich geändert? Also geändert hat sich ganz grundlegend meine innere Haltung. Also nicht die Einstellung dem Coachee oder mir gegenüber, sondern ich bin viel gelassener geworden, ich bin ruhiger geworden, ich denke nicht, oh Gott, was wäre jetzt richtig, weil ich auch weiß, es gibt gar kein richtig oder falsch. Und vielleicht der größte Unterschied, und dann mache ich jede Wette, das kann jeder Coach und du auch nachvollziehen und sagt wahrscheinlich, jupp, stimmt. Der größte Unterschied ist einfach der, dass ich Pausen aushalten kann, dass ich Zeit habe. Und ich denke, jetzt kommt doch die Antwort und dann gleich die nächste parat haben und denken, was sage ich als Übernächstes, sondern die Ruhe, die Sachen wirken lassen, die bei ihm nachwirken lassen. Ich hatte da auch mal ein Erlebnis, das mich auch sehr weitergebracht hat. Habe ich eine Frage gestellt, in meinen Anfangszeiten war das, habe ich eine Frage gestellt, ich weiß aber gar nicht mehr, welche das war. Und der Coachee ist dann so ein bisschen in sich gekehrt, so ruhig geworden und ich dachte schon, oh Gott, so im Stil wirklich, habe ich damals gedacht, hast du was Falsches gesagt. Und habe mich echt gezwungen, so innerlich ruhig auf 100 zu zählen, ich weiß gar nicht, bis wie viel ich gekommen bin, aber irgendwann sagte der dann so richtig fast schon Gedanken verloren und sagte so, ja, das ist eine gute Frage. Und da habe ich innerlich natürlich, bin ich dann so, ja, habe ich gedacht. Und da ist mir aber klar geworden, dass es oft ein gutes Zeichen sogar ist, wenn da eine Ruhe ist. Und komm, zwei Sachen möchte ich doch auch noch reinbringen. Das eine war diese innere Ruhe und Gelassenheit. Das zweite ist auch, ich habe heute keine Angst mehr. Das Wort nehme ich wirklich, um das deinen Hörern auch sozusagen vor, ich nenne es jetzt mal hohen Tieren. Mhm. Also früher war ein Vorstand oder ein Geschäftsführer für mich, habe ich wirklich gedacht, boah. Ja. Und ich habe dann aber sehr schnell gemerkt, das sind einfach abgedroschen, aber es sind auch Menschen. Mhm. Und im Coaching, ich bin ja kein Fachcoach, der die im IT-Bereich oder sonst was weiterbringt. In dem persönlichen Bereich, da haben wir alle unsere Defizite, ich auch, und wollen uns alle weiterentwickeln. Das war was sehr Schönes. Und das Dritte ist, ich habe mich früher nicht ganz so getraut, ich zu sein, um es mal so nett zu sagen. Und das bin ich heute. Also da kommt auch mein Humor dann rüber, auch wenn es manchmal um schwierige Themen geht. Dann starte ich halt einen Versuchsballon. Wenn der Kerl schmunzelt, ist es gut. Und wenn nicht, naja, dann war es halt ein typischer Stritzelburger. Aber ich habe es probiert.
Und du verkraftest es, wenn mal einer nicht lacht.
So ist es, genau. Ja.
Sehr schön. Jetzt hast du eine super Frage tatsächlich noch eingeworfen. Was ist denn gleich geblieben?
Gleich geblieben ist mir ja gleichzeitig durch den Kopf gegangen. Gleich geblieben ist einmal, dass ich mich intensiv auf ein Coaching vorbereite und es nachbereite, halte ich für eine ganz wichtige Sache. Und gleich geblieben ist auch, dass ich für mich sage, ich möchte in einem guten Zustand sein. Das sind die zwei Hauptpunkte, die ich sage, die sind gleich geblieben.
Während des Coachings, dass du wirklich in einer guten Verfassung bist.
Genau, in einem guten Zustand.
Ja. Wunderbar. Jetzt mache ich einen kleinen Schwenk. Jetzt geht es mal um Interventionstechniken oder Coaching-Tools. Es ist ja für angehende Coaches oft schwierig. Die haben eine Vielzahl von Tools gelernt. Und da ist es gar nicht so leicht, für den konkreten Fall, für die konkrete Coaching-Session das richtige Tool auszuwählen. Und richtig setze ich auch gleich in Anführungsstriche. Wie ist denn deine Erfahrung damit? Wie wählst du Tools aus oder wie hat sich auch das verändert im Laufe der Zeit?
Ich habe früher immer gedacht, es gibt das richtige Tool. Du hast gerade in Anführungszeichen gesetzt. Das war auch gut, weil mir ist klar geworden, es gibt kein richtiges Tool. Du weißt, Ich bin NLP-Lehrtrainer. Ich war Leiter der European Academy of Business Coaching. Ich bin aus dem Systemischen raus und es gibt eine endlose Palette. Und eins ist ja klar, ich sage immer, das ist wie beim Friseur. Wenn wir jetzt hier sitzen würden, ein Friseur läuft vorbei, der würde sagen, wir brauchen einen neuen Haarschnitt. Ja. Ja, und wenn hier jemand mein Auto sehen würde und da ist ein Autohändler, würde er sagen, du brauchst ein neues Auto. Und so ist ja auch klar, wenn ein NLP-orientierter Coach eine Sitzung hat, eine Session hat, dann neigt er natürlich dazu, was aus dem NLP zu nehmen. Oder wenn jemand aus dem Systemischen kommt oder aus der Gestalttherapie und. Und ich halte es für ganz wichtig, dass man da sehr offen und sehr flexibel ist. Mhm. Und im Prinzip, also nicht im Prinzip, das nehme ich zurück, und das der Situation und dem Coachee anpasst. Und von daher, ich neige dazu, jetzt das ein oder andere rauszunehmen, möchte ich aber hier wirklich an der Stelle nicht machen. Also ist jetzt keine Feigheit, dass ich sage, ich habe nichts. Ja, sondern es wäre zu verführerisch, dann dem einen oder anderen dann nahezulegen, probier doch beim nächsten Mal das funktioniert immer oder so. Ja. Das gibt's nicht. Was ich schon mache, ist, wenn ich jemand kenne, über ein paar Sitzungen hinweg, nach der ersten, für das nächste Mal überlege ich, in welche Richtung könnte es gehen, und dann nehme ich auch gerne ein paar Baukästen oder Moderationskarten oder Sachen, die ich möglicherweise für was brauche, in die Richtung nehme ich dann mit. Mhm.
Ist deine Erfahrung da auch, dass im Grunde genommen man doch letztlich dann den Klienten entscheiden lässt, was man macht, insofern als man ihm eine Coaching-Methode vorstellt und ihn dann fragt, sind sie einverstanden, dass wir das machen?
Ja, also mit dem Einverstanden, dass wir das machen, das frage ich so deutlich nicht mehr, das kriege ich oft mit. Auch hier, ja, da war ich mal, ich habe so Figuren, die kennst du bestimmt auch, so, das kommt auch so kommt aus der Aufstellungsarbeit, man kann das auch mit Lego-Figuren oder mit Playmobil-Figuren machen, und ich habe da halt so richtig schöne Holzfiguren und wollte da so eine Mini-Aufstellungsarbeit machen mit jemand, auch ein Geschäftsführer, der in seiner Abteilung riesige Schwierigkeiten hatte damals mit so ein paar Quertreibern und so. Mhm. Und dann kam ich da mit meinem Figurenkoffer und packte es auf und stell drei Figuren hin, und er hat es jetzt nicht im Bereich Esoterik getan, aber so ein Quatsch. Und also nach 2 Minuten habe ich das nicht kleinlaut, aber habe ich das wieder eingepackt, und dann haben wir was anderes gemacht. Und jetzt sage ich mal, das bleibt einem ja oft gar nichts anderes übrig, als sich auf den Coach wieder einzustellen und dem die Wahl der Methode zu überlassen.
Das ist ein super Beispiel. Das erinnert mich auch an meine Anfänge, wo ich mal mit einer Führungskraft in der zweiten Sitzung einen imaginativen Rollentausch gemacht habe. Also sprich, ihn mal auf andere Sessel habe setzen lassen. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, so eng waren wir nicht miteinander an der Stelle, dass er darauf angesprungen wäre. War auch ein sehr verkopfter Typ. Und das war da tatsächlich nicht die richtige Methode im richtigen Zeitpunkt. Das muss man sagen. Aber das lernt man dann. Und heute würde es mir auch leichter fallen, das Ganze abzubrechen, wenn ich merke, das funktioniert an der Stelle nicht.
Wobei ich auch noch sage, es muss natürlich nicht nur zum Coachee passen, es muss auch zu mir passen. Also ich habe viele Methoden, beispielsweise auch im NLP gibt es viele Sachen mit Anfassen von Leuten. Ja, bei Ankern und so Sachen mache ich generell nicht. Ja. Also ich fasse natürlich Handgeben und so weiter, klar, aber ansonsten gibt es bei mir kein Anfassen und Ringelpiez und so. Mhm. Das passt nicht zu mir, und da fühle ich mich nicht wohl, und dann mache ich das auch nicht.
Ja. Ja, jeder entwickelt da auch seinen Stil, genau. Was zu ihm passt. Meine Zuhörer sind ja nicht nur interessiert am Coaching generell, sondern es sind auch viele, die tatsächlich gerade eine Coaching-Ausbildung machen oder sich mit dem Gedanken angefreundet haben, vielleicht als Coach zu arbeiten. Wenn du denen jetzt einen Rat geben könntest, wenn sie sich als Coach selbstständig machen wollen, welcher wäre das?
Muss ich es wirklich bei einem belassen?
Nein, du darfst wie immer drei nehmen.
So kommen wir langsam ins Geschäft, das mag ich. Was kann ich tun, damit ich 5 kriege? Nee, also, ich habe da schon mehrere, also, oder zumindest 2 fallen mir ganz spontan ein. Also der erste Rat, wenn ich im Coaching bin, es muss mir gut gehen. Mit gut meine ich jetzt nicht hier, ich muss hier auf Wolke 7 schweben, rosa-rote Brillen, Leben ist geil und so, das meine ich nicht. Aber es ist meine, ich sage wirklich, verdammte Pflicht, ich in dem Coaching alles rüberzugeben, was ich habe. Und dazu gehört mein innerer Zustand. Und ich gebe da viel mehr rüber, als man vielleicht mit Tools und Techniken und Sachen machen. Und es ist wirklich meine Pflicht, in dem Coaching meinen besten Zustand darüber zu haben. Wenn ich es nicht schaffe, wenn ich in einer Lebenskrise stecke, wenn ich eine Coaching-Ausbildung machen möchte, aufgrund von irgendwie, vielleicht manche studieren ja Psychologie, weil sie selber aus einer Krise kommen wollen, das funktioniert nicht. Mhm. Das ist meine Meinung. Mhm. Ja. Das heißt, ich muss gucken, dass ich selber gut drauf bin. Und das Zweite ist, ich sollte mich fragen, warum ich es machen möchte, warum ich überhaupt Coaching geben möchte.
Ja.
Weil sich es gut anhört oder warum? Also was treibt mich an? Es ist ein sehr intensives, ich sage jetzt mal Geschäft, es ist ja auch ein Geschäft, natürlich geht es um Menschen. Die meisten Coaches können nicht vom Coaching leben, muss man ganz direkt so sagen. Es gibt natürlich Leute, so wie dich, die haben sich auf was spezialisiert, sind da die Cracks oder die Großmeister, sage ich da gern. Und die können es und die können auch davon leben, sind aber sehr wenige. Mhm. Dazu gehört auch ein gewisses Marketing, das man haben muss, das bei manchen natürlich auch noch ausbaufähig ist, aber im Prinzip, es reicht nicht nur gut zu sein, die Leute müssen es auch erfahren. Und na gut, jetzt habe ich mal zwei ausgeschöpft. Also um dem einfach das Gewicht zu geben, die zwei würde ich so stehen lassen. Das erste ist, ich muss Methoden haben oder in einer Phase sein, wo ich gut drauf bin, wo ich es garantieren kann, mhm. dem anderen einen guten Zustand entgegenzubringen. Und das zweite ist, ich muss den Grund haben, warum ich tagtäglich diese Anstrengungen unternehme, diese Kraft habe, des anderen weiterzugeben. Mhm. Wenn der Grund nicht stark genug ist, dann verpufft's.
Ja. Also das ist auch meine Erfahrung, liebe Zuhörer, jetzt haben Sie auch mal gemerkt, warum ich den Reinhold Stritzelberger unter anderem so sehr schätze, weil er offen seine Meinung sagt und die Dinge so anspricht, wie er sie sieht. Aber ich gebe dir da recht, viele denken, dass Coaching im Grunde genommen doch nur ist, dass man anderthalb Stunden mit jemandem spricht und wer selbst coacht, sich darauf gut vorbereitet, das intensiv macht und auch alles gibt, was er hat, der weiß, dass auch Coaching ein anstrengender Beruf sein kann und es ist auch kein Zufall, dass wir nicht 16 Stunden am Tag coachen.
Ja, richtig. Also meine Frau hat mich da früher, als ich noch hauptsächlich Coaching gemacht habe, heute mache ich das ja nur noch am Rande. Als meine Frau, die hat mich früher so öfters gefragt, warum bist du denn so platt? So im Stil, du sitzt doch nur da und hörst zu oder ab und zu sagst du halt irgendwas. Diese Plattheit, die ich übrigens genieße, muss ich dazu sagen. Also es gibt für mich was richtig Schönes, das ist morgens frisch und fröhlich aufzuwachen, einen intensiven Tag zu haben, alles zu geben und abends völlig platt zu sein und ins Bett zu gehen, wie ein Murmeltier zu schlafen, 8-9 Stunden, morgens ja wieder aufzuwachen und frisch und fröhlich zu sein. Also das ist schon so was Tolles. Die Plattheit, die kommt daher von dieser aus meiner Sicht unheimlichen Präsenz, die man hat. Ja? Also es ist keine Angespanntheit oder Gier, die man so hat und dem anderen so gegenüber sitzt und sagt, ah, jetzt sag schon was, sondern es sieht ja auch gelassen aus. Also, aber ich bin präsent, ich kriege alles mit, ob das Gesicht verzieht oder nonverbale Muster und. Und das ist was, wenn ich das den ganzen Tag mache, das ist sehr intensiv.
Ja. Und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Und man muss auch jede Sekunde präsent sein und konzentriert sein. Ich kann mich an eine Coaching-Session erinnern, die ich mal hatte, wo mir eine Führungskraft eine Stunde lang in schillerndsten Farben gesagt hat, dass das Team eigentlich ganz gut funktioniert und dass alles prima ist. Und irgendwann rutschte ihm so zwischen den Zeilen der Satz raus, ja, und deshalb funktioniert ja das Team auch nicht. Mhm. Er redete gleich weiter und ich habe das gehört, Gott sei Dank, und habe gesagt, eine Frage habe ich noch. Sie haben gerade gesagt, und deshalb funktioniert das Team eigentlich nicht. Was meinen Sie damit? Mhm. Dann hat er gesagt, habe ich das gerade gesagt? Also diese Präsenz braucht man tatsächlich und die strengt dann an. Und dann ist man abends gut erschöpft.
Ja, schön.
Kann schon oft so sein. Jetzt kommt noch eine letzte Frage an dich, Reinhold. Etwas überraschend vielleicht. Wenn man Coaching lernt und auch lehrt, es gibt ja viele Literaturtipps zum Thema Coaching, es gibt verschiedene Schulen zum Thema Coaching. Welches eine Buch oder welche Bücher haben dich denn sehr geprägt oder welche würdest du auch empfehlen an Leute, die einfach an Coaching interessiert sind?
Die Frage kommt jetzt wirklich sehr überraschend. Ich habe in den Coaching-Ausbildungen an Literaturhinweisen natürlich viele gegeben. Bei dir weiß ich auch, dass du, na, ich weiß nicht, aber ich ahne, dass du alle auch gelesen hast. Als erstes, hier renne ich offene Türen ein, aber als erstes sage ich heute, sind es wirklich deine Podcasts. Sage ich jetzt auch nicht, um dir da Honig um irgendwo hinzuschmieren, sondern wenn ich die höre, wenn ich mich damit auseinandersetze, da kriege ich wirklich so die Sahnehäubchen aus ganz vielen verschiedenen Büchern. Es gibt ja viele Bücher, du hast mal ein Bücherregal gesehen, da stehen ja meterweise Bücher.
Allerdings.
Und da ist manchmal nur eine Sache draus, wo man sagt, boah, die ist klasse. Deswegen hat sich das Buch auch gelohnt. Deswegen in erster Linie würde ich deine Podcasts empfehlen. Nenn ich würde, die empfehle ich. Wobei das keine Werbung ist, weil die, die das hören, die hören ja die sowieso schon. Ja. Vielleicht solltest du die mal als CD zusammenfassen und verkaufen oder als Hörbuch. Mhm. Und ein einziges Buch, ja, das wird dich jetzt vielleicht überraschen oder auch nicht. Es hat auf den ersten Blick mit dem Coaching nicht viel zu tun. Wenn man tiefer einsteigt, hat es sehr viel mit dem Coaching zu tun. Es ist von Stephen Covey und heißt Die 7 Wege zur Effektivität. Ich habe es mindestens schon 15 bis 20 Mal gelesen und durchgearbeitet. Ich hoffe, zum großen Teil auch verinnerlicht. Blatt ausgedrückt steht drin, wie man ein besserer Mensch wird und dadurch auch ein besserer Coach.
Ja. Ja. Reinhold, ich danke dir sehr, dass du so offen über das Thema Coaching gesprochen hast. Deine Erfahrung mit Klienten, deine Erfahrung auch als Ausbilder im Coaching mit uns geteilt hast. Und die Literaturempfehlung, die, da sprichst du mir aus dem Herzen. Ich habe das Buch zwar noch nicht 15 Mal gelesen, vielleicht 4 Mal, aber bei jedem Lesen entdecke ich noch mehr Facetten, noch mehr Tiefe. Und ich denke, das ist wirklich ein hervorragender Tipp für die Hörer.
Schön.
Jetzt bleiben wir noch ein bisschen hier im Wald sitzen, hören uns noch das Vogelgezwitscher an und dann schauen wir mal, was der Tag noch bringt. Ich danke dir sehr.
Ja, vielen Dank. Danke, Sebastian.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 20. Folge von Das Abenteuer Coaching, Coach as Coach Can. Ich hoffe, Sie hatten beim Zuhören genauso viel Spaß wie ich beim Interview mit Reinhold. In den nächsten Folgen werden wir uns mit meinem Coaching-Schwerpunkt, dem sogenannten Onboarding, beschäftigen. Und was das mit einem Fluglotsen zu tun hat, das erfahren Sie dann. Die Shownotes zum heutigen Podcast finden Sie wie immer unter www.das-abenteuer-coaching.de. Alles Gute, Ihr Sebastian Stockebrand.